Ja, wir wollen heute weitermachen mit der Offenbarung, und zwar Offenbarung Kapitel 4. Und Kapitel 4 und 5 gehören zusammen, denn in Kapitel 5 geht es dann um die Anbetung des Lammes. Es geht auch darum, dass das Lamm das Buch öffnet mit den 7 Siegeln. Wir haben hier in Kapitel 4, da werden wir dann auch noch drauf kommen, auf die Anbetung Gottes. Da wird Gott gelobt dafür, dass er der Schöpfer ist, dass er der Allmächtige ist, dass er der, ja, der Souveräne ist und dass von ihm die Gerichte ausgehen. Das wollen wir heute betrachten. Ich möchte aber zuerst mal das Kapitel nochmal durchlesen, um es uns in Erinnerung zu rufen. Und zwar Offenbarung Kapitel 4 ab Vers 1, das ganze Kapitel. Nach diesem schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach: Komm hier herauf, und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und Sardisstein gleich, und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf dem Thron sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und 7 Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen, voller Augen, vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch, und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den 4 lebendigen Wesen hatte 6 Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen, und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. So viel Kapitel 4. Wir haben das letzte Mal bereits betrachtet, wie dieses Kapitel einzuordnen ist, um welchen Zeitpunkt es auch geht. Es geht nämlich um den Zeitpunkt, nachdem die Gemeinde bereits von der Erde entrückt ist. Die Gemeinde auf der Erde, mit der haben wir uns ausführlich beschäftigt, nämlich in Kapitel 2 und 3. Die Gemeinde auf der Erde, das ist das, was ist. Und Johannes sieht jetzt eben, was nach diesem geschehen muss. Wir haben hier gesehen, das ist eine Einteilung der Offenbarung. Das, was ist, das ist die Gemeindezeit. In dieser Gemeindezeit sind wir jetzt. Wir befinden uns eben noch in der Gemeinde, die sich hier auf der Erde versammelt. Diese Gemeinde wird aber entrückt werden. Das wird bald geschehen. Und ja, irgendwann nach der Entrückung beginnt dann eben diese 7-jährige Trübsalszeit. Und wir haben auch diese Szene, die wir eben hier lesen im Himmel, wo eben Gott angebetet wird, wo das Lamm angebetet wird, dann in Kapitel 5. Und Johannes hat eben dieses Vorrecht, das zu sehen und uns diese Dinge eben in der Offenbarung im Wort Gottes weiterzugeben. Wir haben bereits den Thron betrachtet. Ja, auf dem Thron saß einer, der in seinem Aussehen einem Jaspis und Sardisstein gleicht, und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Das haben wir betrachtet, dass diese Sicht, die Johannes hier hat, den Vater repräsentiert und dass hier dementsprechend auch der Vater angebetet wird. Wir sehen dann in Vers 4: Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste. Das ist jetzt der Vers, mit dem wir heute weitermachen. Ich hatte das letzte Mal schon vorweggenommen, dass die 24 Ältesten für die Gemeinde stehen. Und die Gründe dafür, dass das so ist, die wollen wir jetzt anschauen. Warum sind die 24 Ältesten die Gemeinde? Es gibt nämlich auch einen anderen Vorschlag. Der lautet nämlich dahingehend, dass die 24 Ältesten Engel sind, die hier Gott anbeten. Und eine Begründung dafür, warum das Engel sein sollen, ist, dass hier auch noch vier lebendige Wesen dort sind und Gott anbeten. Und es würde ja keinen Sinn ergeben, wenn hier Engel zusammen mit Menschen Gott anbeten. Allerdings finden wir in der ganzen Bibel keinen Grund dafür, warum Engel nicht zusammen mit Menschen Gott anbeten sollten. Die Bibel sagt uns, die ganze Schöpfung wird eines Tages Gott anbeten. Alle werden ihre Knie auch vor dem Herrn Jesus beugen. Und somit ist diese Argumentation keine biblische. Wenn man das als Begründung anführt, sehen wir hier überhaupt keinen Grund, warum nicht Engel und Menschen gemeinsam im Himmel Gott anbeten sollen. Wir schauen jetzt eben diese Punkte an, was dafür spricht, dass wir es hier mit Menschen zu tun haben, und zwar mit der Gemeinde. Wir haben hier erst nochmal den Vers, und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thron sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Wer sind also die 24 Ältesten? Wir schauen uns erst nochmal das Wort an. Eben das Wort Presbyteroi bezieht sich wörtlich auf alte Männer. Ja, das ist die ganz wörtliche Übersetzung. Wurde für Synagogenvorsteher verwendet. Und in den allermeisten Stellen der Bibel, des Neuen Testamentes natürlich, für Älteste der Gemeinde. Also vom Wort her können wir hier nicht auf Engel kommen, sondern vom Wort her, allein wenn wir einfach dieses Wort betrachten, dann sehen wir, dass es auf jeden Fall um Menschen geht. Und ja, dass das Wort Älteste eben passt zu dem, nämlich wie die Ältesten in der Gemeinde bezeichnet werden, nämlich Presbyteros. Und von daher haben wir hier vom Wort her den Hinweis, dass es Menschen sind und dass diese auch eben mit der Gemeinde in Verbindung stehen. Das ist natürlich etwas, was auch anders gesehen wird, unter anderem mit Bezug auf diese alttestamentliche Stelle, und die wollen wir jetzt anschauen. Diese Zahl 24 entspricht eben den 24 Abteilungen des Priestertums im Alten Testament, ja. Und zwar speziell dem Gottesdienst, wie er im Tempel eingerichtet wurden, also wie die Leviten eingeteilt worden sind, ihren Dienst im Tempel zu machen. Die taten diesen Dienst nämlich abwechselnd, und die hat David war das noch, aufgeteilt in 24 Abteilungen. Und wir sehen im Neuen Testament zum Beispiel bei Zacharias, dass diese Aufteilung bis dahin auch erhalten blieb. Das heißt, diejenigen, die sagen, das bezieht sich auf Israel, ja, die 24 Ältesten, müssten dann konsequent sein und sagen, es bezieht sich eigentlich nur auf die Leviten. Was man ableiten kann von den 24, die 24 steht für die Vollzahl, ja, es sind alle Abteilungen sozusagen, die hier aufgeführt werden, also es steht für die Vollzahl, also das gesamte levitische Priestertum, könnte man sagen, vom Alten Testament her. Im Alten Testament war das Priestertum natürlich tatsächlich beschränkt, es gab natürlich den Hohepriester als Nachkomme Aarons, und es gab die Leviten, die ihre Dienste taten im Tempel. Die Leviten waren aber ein Teil von Israel, und wir wissen, in der Zeit des Alten Testamentes hat Gott heilsgeschichtlich mit dem Volk Israel gehandelt. Ja, Israel war das auserwählte Volk Gottes, es ist auch noch auserwählt, aber momentan, sagt uns Paulus, sind sie zur Seite gestellt, und ein Großteil von ihnen ist verstockt und kommt nicht zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Also verstockt, ein kleiner Teil ist gläubig. Im Neuen Testament wird aber ein allgemeines Priestertum gelehrt. Das Neue Testament lehrt uns, dass jeder Gläubige ein Priester ist, dass jeder Gläubige Gott geistliche Opfer darbringt. Wir sind nicht aufgefordert, Tieropfer darzubringen, weil der Herr Jesus ein vollkommenes Opfer für uns gebracht hat und somit die Tieropfer nicht mehr nötig sind. Wir sollen also nicht Tieropfer bringen, sondern wir bringen geistliche Opfer, zum Beispiel indem wir Gott loben, preisen, anbeten, indem wir ihm dienen, das sind geistliche Opfer, indem wir uns in der Gemeinde einbringen, füreinander da sind, den Dienst aneinander tun in der Gemeinde, dann bringen wir geistliche Opfer da für Gott. Und somit haben wir einen priesterlichen Auftrag. Und wir sehen das sehr schön im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Ja, wir haben einen wunderbaren Gott, er hat uns zu seinem wunderbaren Licht berufen, er hat uns dazu berufen, eben Priester zu sein. Und das ist wirklich schön, das zu wissen, dass wirklich jeder Gläubige ein Priester Gottes ist und jeder Gläubige auch entsprechend von Gott begabt worden ist, um diesen priesterlichen Dienst zu tun. Es gibt keinen, der von sich sagen kann, ich bin arbeitslos, weil mir die ganzen Gaben fehlen. Jeder Gläubige ist von Gott dazu berufen, Frucht zu bringen und ihm zu dienen und diesen priesterlichen Dienst zu tun. Und deswegen, wir befinden uns ja in der neutestamentlichen Zeit. Die Offenbarung spielt ja auch nicht in der Zeit des Alten Testamentes. Deswegen macht es Sinn zu sagen, dass mit diesen 24 Ältesten eben die Gesamtheit der Gemeinde dargestellt wird. So wie die 24 im Alten Testament die Gesamtheit des Priestertums repräsentierte, so repräsentieren jetzt die 24 Ältesten die Gesamtheit der Gemeinde, die eben auch zu einem priesterlichen Dienst berufen sind und tatsächlich, wenn sie Gott anbeten im Himmel, auch da einen priesterlichen Dienst tun. Denn Anbetung gehört auch zu diesem Dienst dazu und ist sogar ein wichtiger und wesentlicher Bestandteil des priesterlichen Dienstes. Ein weiterer Punkt ist, dass die Erlösten weiße Kleider tragen. Ja, das zieht sich durch die Offenbarung durch. Offenbarung 3, Vers 5 und 18, Offenbarung 6, Vers 11 und Offenbarung 7, Vers 9. Und diese weißen Kleider stehen für die Erlösung, die sie empfangen haben, durch das Blut Jesu Christi. Manchmal stehen sie auch in Verbindung mit den Werken, die folgen, die Werken der Gerechtigkeit, die folgen aufgrund von dieser Erlösung, aber es ist das Kennzeichen der Erlösten und es ist nicht das Kennzeichen der Engel, obwohl die auch teilweise mit leinenen Kleidern beschrieben werden, aber die weißen Kleider in der Offenbarung, in diesen Stellen stehen einfach für erlöste Menschen. Und auch da haben wir wieder diese Abgrenzung eben zu Engeln. Dann ein weiterer Punkt ist, sie haben Kronen bekommen. Ja, die Kronen, die deuten darauf hin, dass sie ihre Belohnung bereits empfangen haben. Also sie sind schon belohnt worden für den Dienst, den sie auf der Erde getan haben. Die Bibel spricht davon, dass die Gläubigen belohnt werden für ihren Dienst. Immer wieder ist diese Belohnung ein Thema. Das bringen auch manche durcheinander, denn das Erlösungswerk ist allein die Grundlage für unser Heil. Wir werden also nicht mit unserem Heil belohnt. Ja, wir verdienen uns nicht unser Heil durch Werke, aber die Werke, die wir durch Christus tun, die wir im Glauben tun an ihn, die werden eine entsprechende Belohnung auch zur Folge haben, die sich dann auswirken wird im tausendjährigen Reich. Und die Kronen, wir haben im Griechischen unterschiedliche Wörter für Kronen, und das griechische Wort, das hier verwendet wird, das steht für die Krone des Überwinders. Passt dementsprechend nicht zu den Engeln, denn bei den Engeln muss man sagen, die Engel waren nie in einem gefallenen Zustand. Ich meine jetzt natürlich die nicht gefallenen Engel, die brauchen keine Errettung, sie brauchen dementsprechend auch nicht überwinden, aber die Gläubigen, die werden immer wieder aufgefordert zu überwinden. Jetzt könnte jemand einwenden, ja, es sind die gefallenen Engel gemeint. Ja, da sehen wir ganz klar in der Bibel, dass den gefallenen Engeln keine Erlösung mehr verheißen wird. Die Engel, die gefallen sind, die erwarten mit Zittern das Gericht. Das sagt uns die Bibel ganz ausdrücklich. Für die gibt es keine Hoffnung mehr. Der Jesus ist auch nicht für Engel gekommen, um für Engel sein Blut zu vergießen, sondern er ist gekommen, um uns Menschen zu erlösen und zu erretten. Das heißt, auch wenn natürlich das Erlösungswerk an sich, die Sühnung sich weiter auswirkt, in der ganzen Schöpfung auswirkt, ist es doch so, dass der spezielle erlösende Aspekt, der Aspekt, der uns Gott nahe bringt, der uns in den Himmel versetzt, dass eben dieses Erlösungswerk für Menschen gilt. Das heißt, hier haben wir eben dieses Wort. Im Deutschen kommt das Wort Stephan daher. Das ist die Krone des Überwinders und wir haben ein anderes deutsches Wort, das man von dem anderen griechischen Wort ableiten kann, nämlich das Wort Diadem, das kennen wir auch in unserer Sprache. Und das wäre nicht die Krone des Überwinders, sondern zum Beispiel die Krone des Herrschers und so weiter. Also wir haben ja eine unterschiedliche Bedeutung und hier ist es klar die Krone des Überwinders, die eben dann ganz klar den Erlösten zuteil wird. Und von daher sehen wir, wir haben hier die Vollzahl der Gemeinde und dementsprechend einen weiteren Grund dafür, dass die Gemeinde zu diesem Zeitpunkt tatsächlich schon im Himmel ist. Und ein ganz klarer Grund und Hinweis darauf, dass die Gemeinde eben nicht durch die Trübsalzeit durch muss. Denn die Trübsalzeit, die Gerichte, die über die Erde kommen, die gehen jetzt vom Himmel aus und kommen über die Erde. Das werden wir betrachten, wie die vier lebendigen Wesen auch damit in Verbindung stehen. Und so wie der Thron Gottes dargestellt wird mit Blitzen, mit Donnern und so weiter, dass es eben der Thron des Gerichtes ist. Und das sehen wir jetzt gleich im nächsten Vers. Also so viel dazu zu den 24 Ältesten. Es wird gesagt manchmal, dass die 24 Ältesten alle Gläubigen repräsentieren. Also nicht nur die Gemeinde selbst, sondern auch alle Gläubigen des Alten Testamentes. Und da muss man einfach sich ein bisschen diese Reihenfolge in Gottes Ordnung vor Augen halten, wann die Auferstehung denn geschieht von den verschiedenen Personen, sei es von der Gemeinde, sei es von den alttestamentlichen Gläubigen. Und da sagt uns die Bibel ganz klar, dass die Gläubigen, die zur Gemeinde gehören und die in Christus entschlafen sind, dass die zusammen mit denjenigen auferweckt werden oder verwandelt werden, die entrückt werden. Ja, bei der Entrückung ist es ja so, da werden wir verwandelt, wir bekommen einen neuen Leib, einen Herrlichkeitsleib und eben 1. Thessalonicher 4 ab Vers 16, da geht es ja genau um die Entrückung. Können wir vielleicht nochmal kurz aufschlagen. Da sehen wir ganz klar, dass wir hier eine Unterscheidung haben in Bezug auf die alttestamentlichen Gläubigen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Wer sind die Toten in Christus? Wer sind diejenigen, die in Christus sind? Das zieht sich durchs Neue Testament, durch die Briefe. Der Ausdruck in Christus zieht sich auf diejenigen, die zu Christus gehören, die in ihm sind, die durch ihn erlöst worden sind, die dann auch Teil seines Leibes geworden sind und in Christus damit verbunden sind auf verschiedene Verheißungen und stellungsmäßige Wahrheiten, die sich nur auf diejenigen beziehen, die Teil der Gemeinde sind, die also nach Pfingsten zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus. Das sind diejenigen, die in Christus sind. Und die in Christus Entschlafenen, das sind demnach die, die während dieser Zeit, während der Gemeindezeit eben entschlafen sind und so heimgegangen sind zum Herrn. Wir haben einen separaten Zeitpunkt für die Gläubigen des Alten Testamentes und die Gläubigen der Trübsalzeit. Diese werden nämlich nach der Trübsalzeit auferweckt. Und da wir das am Ende der Trübsalzeit haben, diese Auferstehung, was alles Teil der ersten Auferstehung darstellt, ist es eben hier so, dass diese 24 Ältesten noch gar nicht die alttestamentlichen Gläubigen repräsentieren können, weil die alttestamentlichen Gläubigen eben noch nicht auferweckt sind. Das wird eben erst nach der Trübsalzeit geschehen. Also so viel dazu zu den 24 Ältesten. Wir schauen uns jetzt den Vers 5a an, also die erste Hälfte des Verses 5. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Also wir sehen hier, es ist ein Bild, das erstmal furchteinflößend ist. Ja, kann man sich vorstellen, wie Johannes sich da gefühlt hat, als er das gesehen hat. Und dieses Bild erinnert uns an eine Begebenheit aus dem Alten Testament. Und zwar, als Gott das Gesetz gegeben hat. Da lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 16 folgendes. Und es geschah, als der dritte Tag kam und es noch früh am Morgen war, da erhob sich ein Donnern und Blitzen und eine dichte Wolke lag auf dem Berg, und es ertönte ein sehr lauter Schall von Schofarhörnern. Da erschrak das ganze Volk, das im Lager war. Also hier, das wissen wir natürlich im Alten Testament, als Gott das Gesetz gegeben hat, gab es diese Situation auf dem Berg Sinai. Und so wie Gott sich da gezeigt hat und gewirkt hat, hat es dazu geführt, dass das Volk Israel sich nicht getraut haben, Gott zu nahen. Ja, sie haben gesagt, ja, Mose soll hochgehen, andere sollen, aber wir wollen nicht sterben. Gott ist natürlich auch so aufgetreten, damit sie ihn fürchten, damit sie wissen, er ist ein Gott, den man fürchten muss. Er ist ein Gott, der eben auch richtet. Er ist ein Gott, der ja Sünde hasst, der Sünde straft. Wenn wir diesen Vers jetzt nochmal betrachten, wir haben Blitze, Donner und Stimmen. Dann ist es natürlich etwas Furchterregendes. Blitze und Donner, die man natürlich auch so kennt aus der Natur. Und auch da sagt uns der Psalmist, wenn es donnert, lässt Gott seine Stimme erschallen. Ja, er redet praktisch auch durch das Wetter, kann man sagen, und macht auf sich aufmerksam. Stimmen an sich gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, das zu betrachten. Die eine Möglichkeit wäre tatsächlich einfach Stimmen. Man hört irgendjemand reden aus dem Thron heraus. Oder einfach Töne, Geräusche. Das Wort kann man auch so übersetzen. Und je nach Übersetzung wird man das auch so finden. Wird man hier entweder Stimmen übersetzt finden oder man wird es als Töne, als Geräusche sehen. So zum Beispiel in der englischen King James. Vom Zusammenhang her, wenn wir diese anderen Phänomene betrachten, passt es besser, dass es einfach tatsächlich Geräusche sind, obwohl es eine Situation gibt in der Offenbarung, wo die Donner ihre Stimme erschallen lassen. Aber hier zusammen mit den anderen Elementen, die man hier sieht, tendiere ich dazu, dass es einfach wirklich Geräusche, dass es Töne sind, die dem Ganzen beigemischt sind. Ja, Blitze, Donner und heftige Geräusche, könnte man sagen. Ganz eindeutig kann man es nicht sagen, aber ja, diese Tendenz würde ich aufgrund von den anderen Dingen schon sehen. Ja, für was stehen diese Blitze, Donner und Geräusche in dem Sinne? Wir haben mehrmals so etwas in der Offenbarung. Und wir sehen klar, dass diese Phänomene in Verbindung stehen mit den Gerichten, die über die Erde kommen. Die Gerichte gehen von dem Thron Gottes aus. Es kommen schlimme Gerichte über die Erde und wir finden in der Offenbarung sogar eine Steigerung der Gerichte. Es fängt mit bestimmten Gerichten an, die schon schlimm genug sind, aber wir sehen, es wird immer schlimmer. So zum Beispiel dann in Offenbarung 8, Vers 5, und der Engel nahm das Räucherfass und füllte es mit Feuer vom Altar und warf es auf die Erde. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein Erdbeben. Also hier sehen wir jetzt zusätzlich ein Erdbeben, das geschieht. Und dann in Offenbarung 11, Vers 19. Und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde sichtbar in seinem Tempel. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Also hier haben wir ein weiteres Element. Wir haben jetzt Blitze, Stimmen, Donner, Erdbeben und ein großer Hagel, was für eine weitere Intensivierung der Gerichte spricht. Und dann Offenbarung 16, Verse 18 und dann ein Sprung zu Vers 21. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein solch gewaltiges und großes Erdbeben. Und ein großer Hagel mit zentnerschweren Steinen kam aus dem Himmel auf die Menschen herab. Und die Menschen lästerten Gott wegen der Plage des Hagels, weil seine Plage sehr groß war. Also wir sehen hier diese Steigerung, die Steigerung auch des Zornes Gottes über diese gottlose Welt. Und was wir aus dem allen natürlich lernen können, ist, dass Gott tatsächlich ein Gott ist, der richtet. Gott ist ein Gott, der Sünde hasst. Wenn es nicht so wäre, wenn er Sünde nicht hassen würde, warum, oder andersrum gesagt, wenn er Sünde nicht hassen würde, wäre es auch nicht nötig, solche Gerichte zu bringen. Ja? Diese Gerichte sind ganz offenbar nötig, weil Gott Sünde hasst. Und wir sehen, es wird die Menschen die verstocken sich auch immer mehr, kann man sehen im Laufe der Offenbarung, obwohl Gerichte kommen, obwohl sie wissen, es kommt von Gott, das wird so offenbar, dass es von Gott kommt, lästern sie Gott. Ja, also das Herz ist so hart wie Stein oder wie Diamant, dass sie trotz allen Zeichen, die sie sehen, nicht bereit sind, Buße zu tun. Die Sünde hat sie so gefesselt und so vereinnahmt, dass sie die Wahrheit nicht mehr erkennen können und nicht mehr erkennen wollen. Und wenn sie sogar etwas sehen, rational wahrnehmen, hier kommt etwas von Gott, lästern sie Gott, anstatt Buße zu tun. Man kann jetzt sagen, ja, das ist die Zeit der Offenbarung. Ja, das ist noch eine Weile hin, bis die Menschen so böse sind. Aber wir wissen ja auch jetzt, wie unsere Welt aussieht, ja, wie die Menschen handeln und wie sie auf das Evangelium reagieren. Und man muss einfach sagen, die allermeisten Menschen regieren ablehnend und hartherzig gegenüber dem Evangelium. Und die allermeisten Menschen wollen an ihrer Sünde festhalten. Sogar wenn jemand Dinge erkennt vom Evangelium, kommt oft die Antwort, ich will aber an meinem sündigen Leben festhalten. Vielleicht bekehre ich mich am Ende meines Lebens. Und das habe ich schon öfters gehört von solchen, die wirklich erkannt haben, da muss irgendwas Wahres dran sein an der Botschaft. Ja, dieses Verfangensein in der Sünde, das ist da und das nimmt weiter zu. Natürlich sind seit dem Sündenfall die Menschen böse und verdorben und da ist nichts Gutes im Menschen. Aber es gibt natürlich ganz praktische Auswirkungen der Sünde, die den Menschen noch zusätzlich fesseln. Und solch ein Gefesseltsein, ja, und ein Verstocktsein, das kann im Laufe, und das sehen wir auch in der Geschichte der Menschheit, das nimmt auch im ganz Praktischen zu. Nehmen wir ein Beispiel, Werte. Ja, wenn in einer Gesellschaft gewisse Werte einfach vorhanden sind, können diese Werte auch ohne Glauben dazu führen, dass sich die Sünde in der Praxis nicht ganz so krass und schlimm auswirkt wie in Sodom. Gehen die Werte aber in der Gesellschaft verloren, dann werden die Zustände immer mehr wie Sodom. Und dann werden die Zustände immer mehr so, wie sie in unserer heutigen Zeit sind, wo man sagen müsste, wir leben in Sodom und Gomorra oder auf jeden Fall auf dem Weg dahin sind, wenn wir die Werte betrachten. Wenn es natürlich Werte gibt, heißt es noch lang nicht, dass diese Menschen, die Werte haben, aber nicht den lebendigen Glauben haben, sofort zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus kommen. Das ist wieder eine andere Geschichte, weil da ist dann die Gefahr, dass man sich etwas drauf einbildet und stolz ist, dass man doch gute Werte hat und dass das ausreicht für den Himmel. Was wir jetzt hier natürlich betrachten in der Offenbarung, die Werte, die spielen weniger und weniger eine Rolle und das wirklich Verstricktsein, Gefangensein in schlimmer Sünde, das nimmt immer weiter zu. Und das ist das, was Gott hasst. Gott hasst Sünde, er wird Sünde richten, er muss Sünde richten. Und deswegen wird es auch am Ende ein ewiges Gericht geben. Weil Gott Sünde hasst, muss es ein ewiges Gericht geben. Weil Sünde für ihn wirklich sehr schlimm und sehr gravierend ist und Sünde ja von der Heiligkeit Gottes ausschließt. So heilig ist Gott, dass er eben nicht mal die kleinste Sünde dulden kann in seiner Gegenwart und die vielen großen Sünden, durch die die Menschen eben gefangen sind, ja, da kann man nicht mehr von sogar einer kleinen Sünde sprechen. Ja, aber wenn jemand meint, ich bin so gut, dass ich vielleicht ein paar kleine Sünden habe, dann stimmt das natürlich nicht, aber auch die paar kleinen Sünden würden ausreichen, um Gottes Zorn auf sich zu ziehen. Ja, wenn man so spricht, dann ist ja Stolz da, dann ist Hochmut da und wir wissen, das war die Sünde, die den Widersacher zu Fall gebracht hat. Und das ist auch die Sünde, die ja eine große Gefahr für viele Menschen darstellt. Dass sie einfach meinen, so wie ich bin, ist es schon okay. Es gibt viele, die schlimmer sind. Ich bin zwar nicht perfekt, ja, aber es gibt so viele Menschen, die schlimmer sind als ich. Deswegen wird es für mich schon reichen. Ja, das ist Stolz, das ist Hochmut. Und das ist auch ein Element, durch das unsere heutige Gesellschaft geprägt ist. Wir sehen also aufgrund von dem Thron Gottes, Gott richtet. Wenn wir aber jetzt das Erlösungswerk betrachten, dann wissen wir, dass all diejenigen, die wir zu Christus gefunden haben, die wir erkannt haben, dass es einen Ausweg gibt, nämlich das Erlösungswerk, dass der Herr Jesus den Zorn Gottes, den wir verdient hätten, auf sich genommen hat, dann wissen wir, wir müssen jetzt nicht Angst haben vor Gottes Zorn. Wir wissen, Gottes Zorn zeigt sich und offenbart sich vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Wenn wir aber zu Christus gehören, dann zittern wir nicht in Angst, dass das Gericht bald über uns kommt, sondern dann freuen wir uns, dass wir Christus haben und dass der Herr Jesus an unsere Stelle gegangen ist, dass er den Zorn Gottes für uns getragen hat. Und wir haben sogar ein Vorrecht. Es geht nicht nur so weit, dass wir wissen, wir haben Vergebung durch den Glauben an das Evangelium und dass es ganz einfach ist, diese Vergebung zu bekommen. Warum ist es einfach? Es ist einfach, weil wir einfach nur an das einfache Evangelium glauben müssen. Deswegen ist es einfach. Schwer macht's allerdings unser böses Herz. Das böse Herz sagt sich, so einfach kann es nicht sein. Ich muss ja was tun dafür. Ich muss ja die Leistung mir verdienen. Aber das biblische Evangelium heißt, dass wir ganz kindlich vertrauen, Christus hat alles für mich getan. Ich bin ein Sünder. Es tut mir natürlich leid, dass ich gesündigt habe, dass ich ohne Gott gelebt habe. Und mit einer bußfertigen Haltung komme ich zu Christus und glaube einfach ganz kindlich daran, es reicht aus, was der Herr für mich getan hat. Ich kann nichts tun. Ich bin unfähig. Der Herr Jesus hat alles getan. Und wenn wir so zu Christus gefunden haben, haben wir sogar die Aufforderung, zum Thron der Gnade zu kommen. Also der Thron Gottes. Wenn wir jetzt an den Thron Gottes denken, dann denken wir nicht an diesen Thron des Gerichtes, den wir hier in der Offenbarung voll Augen gestellt bekommen, sondern wir denken an den Thron der Gnade. Und die Bibel sagt uns, wir sollen freimütig hinzunahen. Wir haben das Vorrecht, zum Thron der Gnade zu kommen. In Hebräer 4, Vers 16 lesen wir, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das ist der Thron Gottes. Und hier sehen wir tatsächlich eine weitere Bestätigung dafür, dass wir es mit unterschiedlichen Zeitabschnitten zu tun haben. Jetzt kommen wir zum Thron der Gnade. Johannes sieht, nachdem die Gemeinde entrückt ist, den Thron des Gerichtes. Vom Thron des Gerichtes werden die Gerichte über diese Erde kommen. Freimütig sollen wir hinzutreten und das heißt, dass wir beten, dass wir bitten dürfen. Wir dürfen vor den Herrn des Universums kommen, um ihn anzubeten, um ihn auch zu bitten für unsere Anliegen. Und wir wissen, Gott hört nach seinem Willen und Wohlgefallen. Wir dürfen das mit großer Freimütigkeit tun. Und das ist das Schöne, wir fürchten zwar Gott, jeder Gläubige soll Gott fürchten, aber wir müssen nicht fürchten, dass er uns verdammen wird. Wir müssen nicht fürchten, dass er uns in den Feuersee wirft. Wenn wir das fürchten müssten, würde das bedeuten, das Opfer des Herrn Jesus bedeutet nichts. Der Herr Jesus hat ja am Kreuz alles vollbracht. Und wenn wir das glauben, dann brauchen wir auch kein Gericht zu fürchten. Denn die Bibel sagt uns ganz klar, dass er für uns gerichtet worden ist. Und wenn jetzt ein Gläubiger, auch der schwächste Gläubige, ich spreche aber von wahren Gläubigen, wenn der schwächste Gläubige doch in den Feuersee geworfen würde, weil ihm gesagt würde, du bist mir nicht treu genug nachgefolgt, du hast nicht genug Werke im Glauben getan. Also wenn das nur mit einem, mit dem allerschwächsten aller Gläubigen passieren würde, würde das Erlösungswerk zunichte gemacht. Weil entweder hat Christus alles getan, sowohl für die starken Gläubigen als auch für die Schwächsten, sowohl für die starken Schafe als auch für die Schwachen. Entweder er hat es vollbracht oder er hat es nicht getan. Und dieses Erlösungswerk beinhaltet eben alles, die Vergangenheit, Gegenwart und auch die Zukunft. Es ist ein vollkommenes Werk und wir dürfen dieses vollkommene Werk auf keinen Fall schmälern. Manche sagen, es wäre ja demütig zu sagen, ich weiß nicht, ob ich sicher in der Ewigkeit ankomme. Ich weiß ja nicht, ob ich morgen treu dem Herrn nachfolge. Das wäre demütig. Aber in Wirklichkeit ist es hochmütig. Warum? Weil es eine Lüge ist in Bezug auf das Evangelium. Weil es bedeutet, das Evangelium und das, was der Herr getan hat, reicht nicht aus, um mich auch morgen durchzubringen, um mich auch morgen im Glauben zu halten und um mich ans Ziel zu bringen. Wir bringen uns ja nicht selbst ans Ziel. Es wäre hochmütig wieder zu sagen, ich muss mich selbst ans Ziel bringen durch mein Festhalten. Wir sind natürlich in der Bibel aufgefordert, festzuhalten, aber die Bibel macht ganz unmissverständlich klar, dass dieses Festhalten nur durch die Gnade Gottes möglich ist und dass wir auch da von ihm abhängig sind. Und der Jesus macht ganz klar, er ist der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe Und er kümmert sich um die Schafe, nicht wie der Fremdling, der sich nicht um die Schafe kümmert. Und ein Hirte, der sich um die Schafe kümmert, beschützt es vor allen Gefahren, die dazu führen würden, dass das Schaf verloren geht. Er beschützt die Schafe nicht in dem Sinne, dass sie ganz sanft hindurchlaufen, ja, einen sanften Sonntagsspaziergang machen zur Ewigkeit. Das nicht. Der Herr lässt uns durch viele Bedrängnisse und Versuchungen ins Reich Gottes eingehen. Das dient alles zu unserer Veränderung, dass wir ihm ähnlicher werden. Aber der Herr bringt uns ans Ziel. Er hat es in der Hand. Ihm dürfen wir vertrauen. Und solange wir uns vertrauen, auch unserem Festhalten morgen oder übermorgen, vertrauen wir auf den Falschen. Uns können wir nicht vertrauen. Ja, wir sind nicht zuverlässig. Wir können aber Gott vertrauen. Wir können dem Herrn vertrauen. Er ist der lebendige Gott. Das heißt, wir leben in einer anderen Zeit. Johannes sieht ihn als den Thron des Gerichtes. Wir kommen zum Thron der Gnade. Eben nach der Gemeindezeit werden von diesem Thron die Gerichte ausgehen. Und wie ich gesagt hatte, diese Gerichte gehen von Gott aus. Er regiert. Und ist Gott nur liebevoll und barmherzig? Er ist Liebe. Er ist Licht. Er ist barmherzig. Er ist Friede. All das ist er und darüber dürfen wir uns freuen. Aber die Bibel sagt uns auch, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und das ist eine neutestamentliche Aussage. Es ist nicht so, dass Gott sich auf einmal geändert hat vom Alten Testament aufs Neue Testament. Wir leben natürlich jetzt in der Gnadenzeit, was ein Unterschied ist zu der Zeit des Alten Testaments, des Gesetzes. Aber dennoch ist Gott unveränderlich und er hasst Sünde. Er ist auch ein zorniger Gott in Bezug auf die Sünde. Deswegen ist es schrecklich, ohne Gott zu leben und zu sterben. Im 2. Thessalonicher 1, Vers 9 heißt es, in Bezug auf diejenigen, die das Evangelium abgelehnt haben, diese werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Kraft. Sie werden Strafe erleiden. Ja, ewiges Verderben, und die Bibel ist da unmissverständlich klar, dass die Strafe eine ewige Strafe sein wird. Wer also nicht zu Christus gekommen ist, wer weiter sein Leben ohne Gott lebt, wer weitermacht wie bisher, ja, wer also ohne ihn lebt und ohne ihn stirbt, der kann sicher sein, dass genau dieses ewige Gericht ihn erwartet. Und wie ich auch schon erwähnt hatte, durch Glauben an das Evangelium sind wir sicher vor dem Zorn und dem Gericht Gottes. Das heißt in 2. Korinther 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Und diese Bibelstelle berichtet uns von einem wunderbaren Tausch, der geschehen ist. Wir hätten es verdient, gerichtet zu werden. Wir hätten das Kreuz verdient. Wir hätten die ewige Strafe verdient. Jeder von uns, ohne Ausnahme. Und wenn Christus nicht in diese Welt gekommen wäre, dann wäre die gesamte Menschheit ohne Ausnahme verloren gegangen. Von Adam und Eva bis zu allen Menschen, die heute leben und die noch leben werden, sie wären alle in die ewige Verdammnis gekommen, ohne Ausnahme. Aber Gott hat die Welt eben so sehr geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat als Erlöser. Und der Jesus war bereit, diesen Weg zu gehen. Er war bereit, ans Kreuz zu gehen und unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Und er wusste von keiner Sünde, heißt es hier. Er hat niemals eine Sünde begangen, nicht mal in Gedanken. Er war der Vollkommene, der Gerechte, der Reine, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und ja, er wurde eben Mensch mit diesem Ziel. Er wurde Mensch, um ans Kreuz zu gehen, um am Kreuz für unsere Schuld und Sünde zu sterben. Und ich hatte heute Morgen schon mehr das gesagt und gebetet, dass der Herr doch unsere Herzen diesbezüglich verändert. Ja, es gibt Menschen, die lehnen dieses Evangelium ab, die lässt diese Wahrheit kalt, dass der Herr Jesus ans Kreuz gegangen ist und für uns gestorben ist. Aber tatsächlich ist es doch auch bei uns Gläubigen so, dass uns diese Wahrheit oft kalt lässt. Dass wir davon hören, dass vielleicht ein anderer da betet und Gott Dank sagt und wir können nicht von Herzen dabei sein. Dass wir das in der Bibel lesen, dass wir lesen im Lukas, Matthäus oder in irgendeinem Evangelium, was sie mit dem Herrn Jesus gemacht haben und wir denken, das haben wir ja schon x-mal gelesen und es lässt uns kalt. Dass wir nachdenken über die große Erlösung und es lässt uns kalt. Und da können wir auch nur den Herrn bitten und ihn anflehen, dass er uns diesbezüglich verändert. Dass es uns eben nicht kalt lässt, sondern dass wir immer wieder neu davon erfüllt sind. Ich denke, jeder, der zum Glauben gefunden hat, kann sich daran erinnern, welch große Freude das war, am Anfang des Glaubenslebens, sich darüber Gedanken zu machen und das zu erfahren. Ich hätte Gericht verdient, aber Christus hat mich so sehr geliebt, dass er für mich gelitten hat, dass er sein Blut für mich vergossen hat. Und welche eine Erleichterung war das für uns, dass wir wussten, wir haben jetzt völlige Vergebung. Wir sind frei von aller Schuld und Sünde. Die Frage ist, wie erleichtert sind wir jetzt, dass wir frei von Schuld und Sünde sind? Wie freuen wir uns über dieses Erlösungswerk? Wie freuen wir uns über den Herrn Jesus, der von keiner Sünde wusste, aber für uns zur Sünde gemacht worden ist? Der Fleckenlose, der Reine ging an unsere Stelle, hat unseren Dreck, unsere Schuld, all das Böse, das wir getan haben, auf sich genommen. Tatsächlich hat er das getan und hat sozusagen diesen Tausch vollzogen. Wir hätten Gericht verdient, aber er, der gar nichts in die Richtung verdient hatte, er ging an unsere Stelle. Er litt für uns. Er litt für dich. Er erlitt für dich. Am Kreuz hing er und ja, machte all das durch und rief aus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist für dich geschehen. Und deswegen hier die Aufforderung an dich und an mich, dass wir wirklich drüber nachsinnen und dass wir ja uns auch in die Abhängigkeit vom Herrn begeben und ihm sagen: Herr, verändere du diesbezüglich mein Herz, dass ich das wirklich immer und stets wertschätzen darf und dass ich auf dieser Grundlage meine Geschwister lieb, dass ich auf dieser Grundlage auch mich hingebe für die anderen und für die anderen da bin und in der Gemeinde diene. Das ist ja auch eine ganz wichtige Aufforderung an uns, den Dienst in der Gemeinde, die Liebe zueinander. Und das begrenzt sich eben nicht oder ist nicht beschränkt auf, dass man am Sonntag hier ist oder am Mittwoch da ist, sondern dass man wirklich auch ja sich nach den anderen erkundigt und guckt, wo kann man den anderen dienen. All das geht aber nur, wenn wir ihn im Blick haben, denjenigen, der Mensch geworden ist, der sich selbst entäußert hat, der sich geopfert hat und der uns da ein großes Vorbild hinterlassen hat. Somit möchte ich für heute zum Schluss kommen. Wir haben gesehen, dass wir hier diese wunderbare Szene im Himmel haben, wo Gott angebetet wird, wo er als der Schöpfer gelobt wird und gepriesen wird, wo er die 24 Ältesten vor ihm niederfallen. Das werden wir natürlich noch weiter betrachten, und die vier lebendigen Wesen. Das schauen wir uns das nächstes Mal an. Und wir haben gesehen, dass wir jetzt eine andere Sicht auf diesen Thron haben, dass wir jetzt zum Thron der Gnade kommen. Wir wissen aber, es wird der Thron des Gerichtes kommen, nämlich in der Trübsalszeit, wo Gott seinen Zorn zeigen wird, seine Gerechtigkeit zeigen wird und ein Ende machen wird mit dieser Gottlosigkeit. Aber auch diese Dinge, die in der Offenbarung passieren, sind nicht ferne von uns, sondern diese Dinge zeigen uns die Eigenschaften Gottes auf. Sie zeigen uns auf, was wir verdient hätten, wie eigentlich wir diesen Zorn verdient hätten und welch großes Vorrecht wir jetzt haben, dass wir nicht in dieses Gericht müssen, sondern dass wir dankbar sein dürfen, dass das Blut Jesu Christi uns reinigt von aller Sünde, von aller Schuld, dass wir ihn dafür loben und preisen dürfen und auf dieser Basis eben auch ihm dienen dürfen und einander dienen dürfen. Vielen Dank.